Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive Talk zu Spielegrafiken der Zukunft. 2024 und die Folgejahre werden, glaube ich, ziemlich spannend in dem Bereich. Warum? Nicht nur die Hardware entwickelt sich weiter, sondern natürlich auch die Software. Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, was uns da so erwartet. Und deshalb habe ich zwei fantastische Gäste an meiner Seite. Einmal Alana.
Hi.
Hi. Und Yusuf. Herzlich willkommen.
Ich schon wieder.
Du schon wieder. Du warst gerade auch schon im letzten Slot drin, ne?
Den Platz gar nicht verlassen.
Ja, sehr gut. So, ihr zwei. Warum wird denn 2024 ein starkes Jahr für Spielegrafiken?
Pass auf, die einfache Antwort ist, weil wir eine Menge neue Hardware bekommen.
Aha.
Also, wer die letzten Tage schon aufgepasst hat, der weiß natürlich, die PS5 Pro steht jetzt in den Startlöchern. Mhm. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Leistungssprung sehen, schönere Grafik sehen, mehr Performance sehen. Wie groß es tatsächlich wird, haben wir, beziehungsweise hat Jan schon eine Stunde drüber geredet und seine Erwartungshaltung da kundgetan, müssen wir noch gucken, was tatsächlich dann bei rumkommt. Aber es ist nicht die einzige Konsole, die wir nächstes Jahr erwarten, sondern wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, 95%, 99%, vielleicht sogar 100% sehen wir nächstes Jahr die Switch 2.
Oh, okay.
Und das ist natürlich gerade dahingehend spannend, weil die Switch 2 einfach als Konsole schon zum Release nicht auf dem Niveau von einer Xbox oder einer PlayStation war, sondern eben familienfreundlich und so weiter, da gerne Abstriche gemacht hat und jetzt halt schon, was, 7 Jahre alt ist, nächstes Jahr dann 8 Jahre?
Ich glaube sogar
März 2017.
So 8, ja.
Also halt auch so ein Bottleneck ist. Ne? Mhm. Also wenn man sagt, man möchte sein Spiel auch auf die Switch bringen, dann muss man das ja irgendwie im Hinterkopf halten.
Mhm.
Das heißt, wir sehen da zumindest bei den Konsolen schon mal, dass was Neues dazu kommt. Und auch bei den Grafikkarten wird sich nächstes Jahr auch was tun. Ne?
Mindestens ein bisschen was tun. Nein, es kommt ja zur CES, soll jetzt erstmal Anfang des Jahres die nächste Nvidia-Generation vorgestellt werden. Heißt es, wir wissen es auch noch nicht. Mm. Wir hoffen auch drauf, dass dann die RTX 5090 kommt, dass dann die RTX 5080 kommt, dass da wieder die neuen Höhen der PC-Grafik erreicht werden. Und irgendwann im ersten, zweiten Quartal wollte auch noch AMD sich mal wieder mit ein paar neuen Grafikkarten melden, wo es dann auch wieder Richtung RDNA 4 geht, wo es Richtung neues Upscaling geht und so weiter. Es ist, glaube ich, aber alles schon ein bisschen Vorgriff auf, was wir alles noch zu besprechen haben.
Ja, wir haben heute ein paar Sachen, über die wir reden wollen. Ist ja auch ein großes Thema einfach, wo man sehr tief reingehen kann, sowohl was Hardware als auch Software angeht. Und meine nächste Frage wäre, warum wird denn gerade Software für so Hardwarehersteller eigentlich immer wichtiger?
Hm. Da müssen wir tatsächlich das aus zwei verschiedenen Richtungen betrachten.
Mhm.
Das erste ist, wir hatten ja lange Jahre war bei Grafikkarten im Endeffekt das Wichtige, wie viel mehr Rasterleistung bekommt man jedes Jahr. Also jetzt ohne irgendwie KI-Upscaling und so weiter. Wie viel schöner ist es einfach mit der neuen Generation? Wie viel mehr ist möglich? Und da sehen wir einfach jetzt schon seit ein paar Jahren, das wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch stärker werden, dass da einfach nicht mehr so viel rauszuholen ist von einer Generation zur nächsten. Also diese gigantischen reinen Rastersprünge, die haben wir nicht mehr. Das bedeutet, man muss irgendwie andere Möglichkeiten finden. Also wenn man sein Produkt verkaufen will und sagen will, hey, unsere neue Generation, die ist jetzt der geile neue Scheiß, muss man natürlich auch entsprechend liefern. Das heißt, die Lösung, die da die Softwarehersteller, die Hardwarehersteller vor allem Nvidia für sich gefunden haben, ist eben die Software. Und dann die andere Seite der Medaille ist, dass sich mit Software einfach auch mehr Geld verdienen lässt.
Ah, okay.
Also da gibt's tatsächlich, das ist auch jetzt nicht irgendwie so eine Verschwörungstheorie, Jensen Huang, also der Chef von Nvidia, hat sich da auch schon zu geäußert und hat das so ein bisschen verglichen wie Disketten und CDs mit Windows. Also es ist ja, wenn man eine Diskette kauft damals oder eine CD auch damals, heutzutage kauft man keins von beiden mehr, deswegen hinkt der Vergleich ein bisschen, aber daran wird's, glaube ich, ganz, ganz deutlich. Und da drauf ist Windows. Dann zahlt man ja nicht den Preis der CD oder den Preis der Diskette, sondern man zahlt im Endeffekt die ganze Entwicklung, die in diese Software reingelaufen ist, in das Betriebssystem. Und genau so sieht Jensen Huang bzw. Nvidia heute Grafikkarten. Das heißt, die Grafikkarte ist eigentlich nur noch das Vehikel, auf dem die ganzen Softwarelösungen, sprich KI-Lösungen laufen, die Nvidia im Hintergrund entwickelt hat, mit denen sie dann natürlich auch rechtfertigen, dass die Preise für Grafikkarten entsprechend hoch sind. Heißt leider auch, wer jetzt gehofft hat, nächste Nvidia-Generation, gehen die Preise wieder runter. Ich glaube, davon, das dürfen wir uns abschminken, weil man zahlt eben nicht mehr für die Hardware, sondern für die ganze Software, die da drauf ist.
Ich glaube, hier schon im Chat wird schon ein bisschen diskutiert über die ganzen Preise. Hallo, Maus, funktioniere? So. über die Preise für Hardware und für Grafikkarten gerade. Ist nicht billig.
Nein, nee, es wird auch nicht billiger.
Ja, leider. Ne?
Wäre ich Nvidia, ich würde 3.000 für die 5090 nehmen. Die Leute kaufen es. Ja.
Echt?
Klar. Wäre ich Nvidia, ich würde es tun. Aber auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt unbeliebt mache. Aber es gibt für den Grafikkartenhersteller an sich gibt es erstmal keinen Grund, von den Preisen, die man bisher gefahren ist, abzuknicken.
Was erwartet uns denn vielleicht bei so Upscaling-Technologien? Gerade, also ich schiehe da jetzt so ein bisschen auf DLSS 4 und FSR 4, beide mit 4, beide mit S drin. Was kommt da so auf uns zu?
Müssen wir tatsächlich noch so ein bisschen raten. Also wir wissen nicht mal direkt, ob mit RTX 5000 dann zur CES auch direkt schon DLSS 4 kommt. Ich halte es aber jetzt eben aus den vorhin genannten Gründen für einigermaßen wahrscheinlich, dass es zumindest zeitnah kommt. Weil wenn du eine Grafikkarte hast, die du den Leuten schmackhaft machen willst mit neuer Software, dann brauchst du neue Software. Sonst funktioniert das ganze Kartenhaushalt irgendwie nicht. Und es gibt tatsächlich auch schon so Gerüchte oder verschiedene Leaks, Aussagen zu DLSS 4, was man da erwarten könnte. Also es gibt zum Beispiel so als groben Richtwert, wird davon geredet, dass es 60% mehr FPS sein könnten als noch zu DLSS 3, wenn man jetzt dieselbe Grafikkarte nimmt. In dem Fall war es, glaube ich, eine RTX 5090 dann, was die Vermutung war. Man soll weniger Artefakte haben. Also im Endeffekt dieses ganze Upscaling-Erlebnis einfach noch besser werden und die Probleme, die man aktuell noch hat, dass man eben dann merkt, so hey, das ist abgescaled und eigentlich, wenn ich mir ein High-End-Modell hole, dann will ich nicht, dass da irgendwelche Artefakte drin sind, dass das weniger wird. Was so eine neue Technologie ist, die man da vielleicht sehen könnte, ist was, das kennt man vielleicht von VR so zu einem gewissen Maß, dass auf dem Bildschirm nicht alles im gleichen Maß hochskaliert wird, sondern nur der Teil, der tatsächlich auch gerade nah am Spieler dran ist. Das heißt, im Endeffekt, die DLSS 4 kann mit einberechnen, welche Objekte sind gerade nah dran am Spieler, welche sind weiter weg. Und dann natürlich die näher dran sind, stärker hochskalieren, die weiter weg sind, weniger stark hochskalieren. Was natürlich dann auch nochmal hilft, die Performance eben entsprechend einzudämpfen, was umgekehrt auch bedeuten kann, wenn man die Performance aber gleich hochlässt, dass man dann einfach ein schöneres Bild bekommt.
Yusuf, hier fragt jemand im Chat, aber machen dadurch die Spiele mehr Spaß? Was würdest du sagen?
Ja, mal ganz stumpf, ja, natürlich machen Spiele mehr Spaß, wenn sie schöner aussehen.
Warum?
Wobei, lass es uns eingrenzen in die Spiele, die dir Realismus versprechen oder dich in eine andere Welt eintauchen lassen wollen, Richtung die klassischen RPGs, ob es jetzt von mir aus Cyberpunk ist, ob es jetzt Witcher ist, ob es jetzt Baldur's Gate 3 vielleicht noch ist.
Rennspiele jeder Art.
Rennspiele, Microsoft Flight Simulator.
Oh ja, da kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja. Klar macht es dann mehr Spaß, dass die Spiele schicker ausschauen. Sowas wie Minecraft oder so wird immer Pixelblock sein. Da ist auch relativ egal, ob es eine 7090 von mir aus ist. Da kommt der Spielspaß ja von was anderem. Aber solange Grafik und Ästhetik ein Teil der Identität eines Spiels sind, wird mehr Qualität immer mehr Spaß machen.
Mhm, mhm. Haben wir schon über FSR 4 gesprochen?
Haben wir noch gar nicht bisher. Mhm. Ist auch dahingehend spannend, weil das noch mehr Blackbox ist und vor allem auch ein spannendes Fragezeichen ist. Also wir wissen, dass AMD an FSR 4 arbeitet und das auch schon seit, ungefähr einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr sogar. Und dass FSR jetzt da das erste Mal auch auf KI-Upscaling setzen wird, das war bisher nicht der Fall. Das war immer so, dass das hatte Nvidia, das hatte AMD nicht. Mhm. Also da versucht man jetzt so nochmal einen Schritt aufzuholen auf Nvidia. Die große Frage ist, man hatte bisher einen, und ich glaube, das kann man schon sagen, immer noch relativ deutlichen Unterschied zwischen DLSS und FSR, dass DLSS einfach da die Nase vorne hatte, was dann das Endergebnis anging. Mhm. Da ist jetzt die Frage, inwieweit kann FSR 4 da aufschließen zu DLSS 3 und dann eben auch einem potenziellen DLSS 4. Mhm. Ich glaube, so einen ersten Ausblick könnte PSSR bieten. Jetzt schmeiße ich lauter Abkürzungen
durcheinander. Vielleicht für die Leute, um alle mal abzuholen, was sind all diese Begriffe, was bedeuten die, was können die?
Genau, lass uns nochmal einmal zum Anfang.
Von vorne.
DLSS und FSR sind im Endeffekt beides Möglichkeiten, wie man das Bild, das man hat, das die Grafikkarte generiert hat, nochmal schärfer machen kann. Das kann man entweder dafür nutzen, um zu sagen, hey, bitte berechne mir so ein gutes Bild, wie du sonst machst und pack dann nochmal eine Schippe drauf. Oder man sagt, wenn ich ein Bild haben möchte, dann ächzt meine Grafikkarte aber ganz schön. Also berechne mir doch lieber ein weniger scharfes Bild und dann macht im Endeffekt der Algorithmus DLSS oder FSR dann im Endeffekt die restliche Arbeit und ich komme am selben Endergebnis mit weniger Arbeit raus. Und es gibt dann noch so ein paar andere. Intel hat auch sowas in die Richtung, da heißt es XESS. Funktioniert unter der Haube auch alles ein bisschen unterschiedlich, macht aber im Endeffekt alles das Gleiche. Es macht ein schöneres Bild, ohne dass die Grafikkarte die Arbeit erledigen muss, groß.
Wir sehen es hier einmal im Stream.
Genau, das ist jetzt im Endeffekt DLSS von Nvidia. Mhm. Und dann gibt es noch PSSR, das ist das von der PlayStation. Da sagt Sony, das haben sie selbst entwickelt, dass sie da im Endeffekt jetzt auf der PlayStation 5 Pro auch so eine KI-Lösung anbieten. Mhm. Das ist auch einer der Vorteile, den die PlayStation 5 Pro gegenüber der normalen PlayStation 5 hat. Und sie ist jetzt noch nicht raus, aber man rechnet damit, dass es besser wird als das, was AMD liefert aktuell.
Ah, okay.
Nicht ganz so gut wie das, was Nvidia liefern kann. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, Sony sagt, sie haben das selbst gemacht. In der PlayStation ist aber ein AMD-Chip drinnen. Mhm. Wie viel hat man da vielleicht doch dann mit AMD zusammengearbeitet? Wenn AMD jetzt mit der nächsten FSR-Generation auch auf KI setzen will, dann liegt so der Schluss ein bisschen nahe, dass das, was jetzt wir bei der PlayStation sehen mit PSSR, ungefähr auch so das ist, womit wir rechnen könnten, was vielleicht so die Stoßrichtung von AMD mit FSR 4 sein wird.
Und was ist denn die Zukunft von Upscaling? Kannst du dazu irgendwas sagen? Oder Yusuf?
So allgemein die Zukunft meinst du? Ja. Also allgemein die Upscaling-Zukunft, dass alles irgendwann von der KI, nicht mehr klassisch gerendert wird, sondern von der KI quasi in die Welt gesetzt wird, mehr oder weniger. Wir sind ja jetzt an dem Punkt mit DLSS und Frame Generation und was weiß ich, dass wahlweise die KI oder das temporale Upscaling bei FSR, dass die einfach nur ein paar Pixel dazwischen berechnen, sozusagen. Mhm. Wir haben einen Ausgangspixel und einen Zukunftspixel, mehr oder weniger. Mhm. Und das, was dazwischen kommen soll, das wird von der KI berechnet. Mhm. Der nächste Step wäre dann ganze Texturen, ganze Objekte, vielleicht sogar komplette 3D-Modelle herzunehmen und die von der KI generieren zu lassen in dem Sinne. Mhm. Und wenn wir da sind, dann können wir über komplette Spiele reden.
Mhm. Okay, also ich habe hier ein Zitat von Nvidia auf dem Plan stehen, wo es heißt, DLSS 10 könnte Rendering komplett ersetzen.
Gut, die Zahl hat er jetzt einfach in die Luft gesetzt, weil 10 so schön eine runde Zahl ist.
Ja. Wir sind ja noch ein bisschen davon entfernt.
Kann auch zu DLSS 47,4 sein. Das macht er jetzt erstmal nichts, aber das ist am Ende des Tages das Endziel für die aktuelle Entwicklung. Mhm. Irgendwann wollen Nvidia, AMD, Intel, wenn sie bis dahin noch Grafikkarten machen, so weit sein, dass sie die KI komplett die Renderaufgaben übernehmen lassen können. Mhm.
Wie realistisch schätzt du das ein, dass es mit der 10. Generation kommen könnte?
Boah, das ist...
Wenn ich das wüsste, wäre ich bei Nvidia Berater und würde ein paar mehr.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist super schwer bis unmöglich zu sagen. Mhm. Einerseits, weil KI einfach noch so ein, ja, am Ende doch junges Feld ist, was das angeht, mhm. wo sich einfach teilweise super viel tut und dann hat man so dieses Gefühl, boah krass, es ist nur noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und wir reden nicht mehr über KI in einer Grafikkarte, sondern keine Ahnung, AGI, General Intelligence, weiß ich nicht. Und dann kommt so ein Moment, ein halbes Jahr später, wo man sich denkt, ja, irgendwie war das doch alles nur Luft und das waren jetzt viele Buzzwords. Also ich finde es super schwer, jetzt tatsächlich einzuschätzen, was die realistische Zukunft allein schon von einem DLSS hin ist, von KI im Allgemeinen zu sprechen, noch komplizierter. Deswegen, es wird schrittweise dahin gehen. Irgendwann werden wir den Punkt erreicht haben. Ich kann mir vorstellen, dass es schneller passiert als viele meinen, aber eine Zahl da dranhängen aktuell, boah.
Ist schwierig.
Wird halt ist wie Würfel. Einmal da sein.
Ja.
Auf einmal kommt die Ankündigung, wir sind jetzt soweit. Hm. Nvidia hat es nicht so mit langer Vorlaufzeit oder AMD oder wer auch immer dahinter stecken wird.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit, also wenn wir jetzt schon bei KI sind, ne, dann können wir auch mal drüber reden, was würde denn eigentlich mit der ganzen Spielebranche passieren, wenn irgendwie KI als wirklicher Ersteller von Spielen, als Spielentwickler zutage tritt. Habt ihr da Zukunftsszenarien im Kopf, wie sowas aussehen könnte, was Vor- und Nachteile davon wären?
Ich glaube nicht, dass es passiert.
Also, ich glaube nicht, dass es passiert.
Ich glaube nicht, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo KI Spiele erstellt. Nicht, weil wir es technisch nicht könnten, sondern weil ich nicht glaube, dass das Spaß macht. Also einerseits, weil ich fest daran glaube, dass so eine gewisse Autorenschaft dahinter, also Leute, die sich Gedanken darüber machen, was will ich für ein Spiel machen, wie soll das aussehen, wie soll sich das anfühlen, ein Spiel einfach massiv besser machen, auch Leute, die da dieses Know-how haben, um es dann umzusetzen. Und andererseits, weil ich tatsächlich glaube, und da schließe ich mich selbst mit ein, dass wir Spieler nicht so gut darin sind, Spiele zu machen. Das heißt, wenn mir jetzt jemand eine KI gibt und sagt, so, diese KI kann jedes Spiel der Welt erstellen, dann glaube ich nicht, dass ich damit ein Spiel erschaffen könnte, das mir am Ende Spaß macht. Das überlasse ich dann lieber Profis.
Ja. Was sehen wir hier gerade? Du hast uns was mitgebracht.
Genau, das ist tatsächlich so ein bisschen das perfekte Beispiel für das, was ich mit dieser Autorenschaft meine. Mhm. Das ist von einem YouTuber namens Soundtrick erstellt und ich finde das technisch, finde ich das super spannend. Das ist wie ein Spiel mit so einem KI-Filter grafisch drüber aussehen könnte. Mhm. Technisch funktioniert das im Endeffekt noch relativ simpel. Also da wurde die Spielszene aufgenommen, die wir da teilweise auch im direkten Vergleich sehen, hier jetzt links. Und dann wurde dieses Video einer KI gegeben und gesagt, so und jetzt basierend auf dem Video, das ich dir gegeben habe und basierend auf fotorealistischen Bildern und Videos, die du kennst, wandel mir dieses Video doch bitte mal in eine fotorealistische Version um. Das heißt, das ist jetzt natürlich nicht irgendwie ein fotorealistisches Spiel, das da komplett generiert wird, das ist wirklich nur dieses Video. Aber es ist eben genau das, was wir meinen mit diesem, wo geht die Reise hin? Und da finde ich, also wenn ich die beiden gegenüberstelle, auf der rechten Seite das fotorealistische Video, das ist beeindruckend, ja. Aber Bock, das zu spielen gegenüber dem, was da links zu sehen ist. Mhm. Es gibt ein Beispiel, das sehen wir wahrscheinlich später auch noch. Da finde ich tatsächlich, da ist es sehr gut gelungen, weil einfach Fotorealismus sehr gut zu dem Setting passt. Mhm. Aber jetzt hier bei einem Bioshock Infinite oder auch bei anderen Titeln, wie zum Beispiel einem Kingdom Come Deliverance, wo ich noch das Beispiel mit rausgeholt habe, da finde ich das tatsächlich dann eher abtörend. Da habe ich dann weniger Lust, dieses Spiel noch zu spielen, wenn es so fotorealistisch aussieht.
Yusuf, wie ist es bei dir? Hättest du Bock, sowas zu spielen, was von der KI erstellt ist?
Kommt auf das Spiel an. Ich spiele alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das muss nur gut sein. wo du es gerade von Kingdom Come hattest. Wenn du mir sagst, das sieht jetzt wie das fotorealistische Mittelalter aus, am besten noch mit Virtual Reality und hau dir die Brille drüber und du bist in dem Jahrhundert, das wäre schon sehr schnieke.
aber da kommen wir genau hin. Wenn wir jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob die Regie uns einmal das Video raussuchen kann von Kingdom Come Deliverance.
Ja.
Also Kingdom Come Deliverance als Spiel ist ja ein Spiel, das hat einen sehr, sehr genauen Ort, an dem es spielt, einen sehr, sehr genauen Zeitpunkt, wo sich Leute wirklich massiv damit beschäftigt haben, wie hat das damals wahrscheinlich ausgesehen und wie muss sich das anfühlen, damit wir uns in genau diesen Zeitpunkt, genau diesen Ort reinversetzen können. Und eine KI wird, oder wo wollen wir denn die Trainingsdaten herbekommen, um eine KI so zu trainieren, dass sie genau diesen Zeit und Ort entsprechend umsetzen kann?
Ja.
Ich wüsste aktuell nicht, wo in absehbarer Zeit das möglich ist. Und dann kommen wir eben genau dahin, wie wir es in dem Video sehen, dass halt aus einem wahnsinnig spezifischen Setting was wird, was mich eher an für 4,99 bei Amazon Faschingskostüm bestellt erinnert.
Ja, absolut. Also es sieht mehr generischer aus, als wirklich speziell auf dieses Spiel zugeschnitten. Ja.
Aber auch das kannst du vorher während der Entwicklung lösen, weil irgendwer muss die KI auch erstmal bedienen und irgendwer muss der KI in dem Sinne die Grundlage, das Futter geben, um das Zeug überhaupt ausspucken zu können. Und immer generisch ist erstmal nur das Problem, finde ich, ist eher ein Problem des Entwicklungsstandes und weniger des Spiels.
Hier hat noch jemand in den Chat geschrieben, jetzt habe ich es hier gerade.
Einer, du bist gut.
Mehrere Leute, aber hier schreit Hiccups 1980, ich glaube aber, dass KI-Spieleentwickler in der Zukunft extrem unterstützen werden. Es gibt jetzt Machine Learning für Texte, Bilder und Video, das wird in der Zukunft für Spiele kommen. KIs werden Spiele durchspielen. Alle Spiele, die es gibt. KI wird alle Let's Player der gesamten Welt schauen und auf dieser Basis Spieleentwickler gut unterstützen können, was Spiele brauchen oder nicht. Wann das kommt, ist eine ganz andere Frage. Was sagt ihr dazu?
Klingt ein bisschen nach Skynet, aber
ich finde es nicht so unrealistisch.
Es ist zumindest mal nicht ausgeschlossen, dass KI, oder was heißt ausgeschlossen, es ist ja jetzt schon so, KI ist ein Tool, das in den richtigen Händen viel Arbeit abnehmen kann. Und ob das jetzt Texte sind, ob das jetzt irgendwelche Bilder sind, die du generieren kannst, wenn irgendein Hintergrundbild und ich keine Lust habe, mir das Zeug zu ziehen, dann machst du halt irgendein Muster hin und gut ist. Genauso auch mit Musikstücke, die jetzt angefangen werden, von der KI generiert zu werden. Und Step by Step kommen wir eben zu dem Punkt, wo es ein hilfreiches und vielleicht irgendwann auch notwendiges Tool in der Spieleentwicklung wird. Einfach weil der Aufwand-Nutzen so groß ist, weil das Verhältnis so positiv ist, dass es einfach mitgenommen werden muss.
Wie sieht's denn aus mit neuronalen Netzen? Das wäre ja so der nächste Step neben KI, dass man wirklich über neuronale Netze in der Spieleentwicklung redet. Was wisst ihr dazu?
Das Ding ist, wir haben jetzt tatsächlich nicht so die Insights in die Spieleentwicklung selber.
Klar, natürlich, ja.
Wir haben zur Cactus zum Beispiel schon mal im Mai haben wir auch über KI in Spieleentwicklung geredet und wir wissen, dass passiert. Also es gibt durchaus auch schon Studios. InnoGames zum Beispiel hatten wir da mit dabei, die dann eben darüber gesprochen haben, wie sie in der Findung von ihren Charakteren für ein Videospiel zum Beispiel auf KI gesetzt haben, um einfach super viel zu prototypen. Also im Endeffekt einer KI zu sagen, hey, gib mir mal bitte zig hunderte Möglichkeiten und dann kann ich mir die Rosinen raussuchen. Ob jetzt da irgendwo mit neuronalen Netzen, also im Endeffekt kommt es ja auch bei diesen ganzen Diffusion-Sachen und so schon zum Einsatz. Aber wie genau das jetzt in der Spielentwicklung sonst noch passiert, weiß ich tatsächlich nicht. Aber dass KI eingesetzt wird, 100% ist jetzt schon der Fall, ist schon eine Weile der Fall. Und wir haben später auch noch eine ganze Reihe von Beispielen, was da KI-Anwendungsfälle teilweise noch aus der Forschung sind, teilweise eben auch schon aus der Praxis sind. Das ist zum Beispiel eine Sache, die hast du, glaube ich, rausgesucht, Yusuf, ne, mit Counter-Strike in einer KI, wo man sieht, was da so an der Bleeding Edge gerade schon passiert. Und das ist sehr, sehr cool.
Haben wir dazu Videomaterial?
Ich habe dir nur den Link zu dem Artikel geschickt. Ja,
wir haben es mit drinnen. Es ist, das muss ich dazu sagen, es ist von einem Twitter-Video gescreencaptured.
Oh Gott,
ja. Dementsprechend sieht es vielleicht auch aus, aber man kann da trotzdem sehr, sehr gut erkennen, was da gerade passiert. Was man darauf sieht, sind im Endeffekt Spielszenen aus Counter-Strike Global Offensive.
Dem ersten. Die haben nur das erste reingepackt gehabt, also nicht Counter-Strike 2, sondern...
Nee, es war nur Counter-Strike Global Offensive. Okay. Und der Witz ist, dass dieses ganze, alle Bilder, die wir da sehen, sind KI-generiert. Mhm. Also jedes einzelne Bild da. Aber das, was die Spielfigur macht, das wird von einem Spieler gesteuert. Also es funktioniert im Endeffekt so, die KI wurde mit der Map, die wir da sehen, das 2 trainiert. Mhm. Und das läuft mit ungefähr 10 FPS auf einer RTX 3090. Mhm. Und die KI hat die Aufgabe, sie gibt eben alle 0,6 Sekunden, nee Moment, alle Sechstelsekunde. Mathe nicht meine Stärke, deswegen mache ich was mit Buchstaben.
Ja.
Und mit Technik.
Gibt sie ein Bild aus und das basiert immer auf dem Bild, das sie davor angezeigt hat und auf dem, was die Spielfigur als letztes gedrückt hat. Also wenn man auf W drückt, dann weiß die KI, jetzt muss ich im Endeffekt das nächste Bild so ausgeben, wie wenn die Spielfigur nach vorne gegangen wird, gegangen ist. Wir sehen also eigentlich keinen großen Unterschied mehr zu dem, was auch sonst bei Spielen passiert. Was natürlich hier noch fehlt, sind andere Mitspieler. Also wir sehen nur die Spielfigur selber, aber das ist schon relativ krass.
10 FPS klingt jetzt auch erstmal nicht nach viel, aber das ist Insanity, dass das überhaupt möglich ist, dass eine Maschine effektiv sich selber das zusammenrechnet und zusammenbastelt und Step-by-Stepping das auf einer 3090 vor allem. Was, ja, ich weiß, es war das Topmodell letztes Jahr oder vorletztes Jahr, aber vergleich's mal mit den KI-Computern, den Supercomputern, ob das dann Nvidias Grasshopper-Chips sind oder schlag mich tot. Das ist eine Grafikkarte, die kann jeder von euch kaufen und darauf läuft quasi ein erdachtes.
Man kann es auch kostenlos runterladen.
Eine erdachte Partie von Counter-Strike. Das ist Insanity.
Wahnsinn, ey. Hier fragt jemand, lässt sich das mit der KI skalieren, wie viel die KI nachbearbeiten darf?
Ha.
Ich nicht.
Die Frage ist jetzt, welche KI genau hier gemeint ist gerade?
Ich glaube, die Frage bezog sich auf das Beispiel von davor. Also mit Kingdom Come, genau.
In dem Fall ist es ja wirklich ein Prompt, der gesagt hat, hey, bitte gib mir das so realitätsnah wie möglich aus. Mhm. Das heißt, da sprechen wir jetzt weniger davon, dass das im Spiel selber passiert, dass es auch nicht in Echtzeit passiert. Das kann man auch nicht während dem Spielen so nutzen. Also diese Videos, die wir da gesehen haben, das ist nicht das Spiel, das ist wirklich nur ein Video. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel, gibt es schon ein paar Jahre, und das ist, glaube ich, das, was irgendwo sich dann hin entwickeln wird zu, man hat eben verschiedene Filter, die man da hinlegen kann. Es gibt von Nvidia ein Tool, das heißt Freestyle. Mhm. Und da kann man tatsächlich dann in Echtzeit das Spiel nehmen, wie man es hat, und da verschiedene Farbfilter drüber legen. So ein bisschen, wie man das von Instagram vielleicht kennt, nur halt eben für Videospiele, dass man eben sagen kann, ich möchte bitte mein Horizon Forbidden West mit warmen Farbtönen haben oder ich möchte es mit kalten Farbtönen haben. Ich möchte es vielleicht sogar komplett in Schwarz-Weiß haben. Genau, hier sehen wir das gerade, wie das dann aussehen kann. Und das wird dann tatsächlich in Echtzeit berechnet. Und so kann sich jeder, wie man es möchte, so sein eigenes Spiel zusammenstellen.
Mhm. Also ist es dann ja gar nicht mehr so richtig von den EntwicklerInnen irgendwie gedacht in einem bestimmten Modus oder einer Farbauswahl, sondern jeder könnte sich das so selber hinbasteln, wie er das quasi bevorzugt.
Genau. Ist dann einerseits natürlich cool, weil man seine eigenen Vorlieben da spielen lassen kann. Mhm. Und wenn wir das jetzt eben weiter in die Zukunft denken, hin zu einem, du kannst entscheiden, ob dein Spiel fotorealistisch aussieht oder mit Cartoon-Charakteren ist. Mhm. Du kannst entscheiden, wie zum Beispiel der Gewaltgrad in einem Spiel aussieht. Du kannst entscheiden, wie Gegner dargestellt werden. Ich möchte bitte keine Spinnen in meinem Spiel haben, weil ich eine Arachnophobie habe. Heutzutage lädt man dann eine Skyrim-Mod runter, die dann gegen, weiß ich nicht, Thomas die Lokomotive ersetzt. Ja. In Zukunft könnte man das vielleicht direkt mit so einem Freestyle-Nachfolger lösen. Das ist natürlich cool. Das erlaubt mehr Zugänglichkeiten, erlaubt mehr Möglichkeiten, es anzupassen. Mhm. Aber eben dieses, da sitzen Leute, Profis, die sich ewig lang Gedanken gemacht haben, wie soll mein Spiel bis ins kleinste Detail aussehen, das geht halt dann verloren. Das wäre natürlich schon schade, gerade wenn man eben dieses Spiele auch als nicht nur als Konsumgut, sondern eben als Kunst betrachtet. ist dann irgendwie, wird dann beliebig.
Finde ich auch tatsächlich schwierig. Ich habe vorhin im Chat gelesen, dass jemand geschrieben hat, auch so KI-Musik, also von KI erstellter Musik, ist ein bisschen catchy, hat die Person geschrieben. Gehe ich mit, die ist catchy. Nur man merkt ja jetzt schon, dass bei solchen Sachen, die halt alles irgendwie was mit Kunst zu tun hat und dann halt KI erstellt ist, das fing mit Bildern an, das geht jetzt über Musik. Irgendwann werden es Videos und irgendwann werden es auch Spiele vielleicht mal sein. Ich finde, das ist so eine absolute Gratwanderung irgendwie. Und man hat es ja schon bei KI-erstellter Musik bemerkt, dass da viele MusikerInnen irgendwie dann auf die Barrikaden gegangen sind. Zu Recht, meiner Meinung nach, weil es halt alles ja dann so beliebig und austauschbar wird. Und Kunst ist halt meiner Meinung nach eine sehr subjektive Form, sich auszudrücken. Und wenn das dann eine KI übernehmen kann, weiß ich nicht.
Hast du Lust auf den Hot Take?
Ja, gerne.
Oh Gott. KI bei Videospielen gehört in die Hände der Entwickler, nicht in die Hände der SpielerInnen.
Okay. Warum?
Wo ist das ein Hot Take?
Würde ich aber erstmal so mitgeben, glaube ich. Obwohl, ich finde halt, das, was du vorhin angesprochen hast mit zum Beispiel, dass man Spinnen ersetzen kann, ne? Das finde ich schon mal super, wenn man so einzelne Elemente irgendwie für sich anpassen kann, weil man irgendwie verschiedene Phobien, Ängste oder sonst irgendwas hat und dadurch Spiele zugänglicher werden für bestimmte Personen. Aber auf der anderen Seite hat es eben dann auch Nachteile, wenn sich das jeder so anpassen kann, wie er möchte, weil es dann halt vielleicht abweicht von dem, wie sich das SpieleentwicklerInnen gedacht haben.
Ja.
Ja.
Punkt, ja.
Jetzt habe ich dir das vorweggenommen.
Aber jetzt ist es halt ein lauwarmer Take. Nein,
sorry.
Bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass KI eine Menge hilfreiche Anwendungsfälle in Spielen hat. Mhm. Eben gerade auch auf Entwicklungsseite, auf Accessibility-Seite. Wir haben auch noch eine Reihe von Möglichkeiten, wie man eben gerade was grafische Anwendungen angeht, was realistischere Welten zum Beispiel angeht, wie da EntwicklerInnen mit KI arbeiten können. Ich weiß nicht, ob wir schon weitergehen wollen in Richtung Nerf XL oder ob wir...
Okay. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ich halte meine Pferde.
Gerne noch fragen, was hältst du von dem Hot Take? Gehst du da mit oder hast du noch einen größeren Hot Take?
Es ist kein Hot Take. Es ist so, Punkt.
Okay.
Aber der einzige Gedankengang, den ich habe, am Beispiel dieser Arachnophobie mit dem Spinnen ersetzen, manche Spiele machen das ja heute schon nur halt ohne KI. Die geben dir halt einfach nur einen Toggle, wo du sagen kannst, okay, ich mag keine Spinnen, bitte keine Spinnen zeigen, dann geht ciao. Und dann ersetzen das wahrscheinlich nicht durch Thomas die Lokomotive, sondern durch etwas Angenehmeres.
Tausendfüßler.
Okay.
Aber du kannst damit ja auch nur so viel machen. Also da muss ja irgendjemand davor die Entscheidung getroffen haben, beziehungsweise das Bewusstsein erstmal haben, dass das ein Problem ist, dann die Entscheidung treffen, da Ressourcen rein zu investieren, um dieses Problem zu lösen.
Ja, der einzige Unterschied ist dann ja einfach nur der Aufwand, der dahinter steckt.
Ja.
Mehr ist ja nicht.
Aber das ist ja bei eigentlich allem, wo wir über KI reden.
Irgendwer muss es ja trotzdem noch bedienen, so ist es auch nicht.
Hier sagt jemand im Chat, ich sag nur Deepfake. Und das ist, glaube ich, auch ein Szenario, wo wir gar nicht so tief reingehen wollen, weil das, glaube ich, sehr, sehr tief und düster wird. Aber das ist natürlich auch eine Gefahr dann irgendwie von, wenn sich jeder seine Spiele irgendwie bauen kann, wie er möchte. Vielleicht baut man sich dann halt reale Personen da rein, die man kennt, in ein gewaltvolles Spiel und... Naja, ist jetzt nur mal so dumm rumgesponnen, aber ich meine, Deepfake hat ja einfach schon eine Geschichte, wo das einfach missbraucht wurde.
Ja, mir macht am meisten Sorgen, dass das dein erster Gedanke war.
Ja. Naja, du, also mit Deepfake verbinde ich ganz andere Sachen.
Ja.
Ne, einfach weil das die Geschichte von Deepfakes gezeigt hat.
Ja.
Das kommt ja nicht von mir.
Tatsächlich geht auch ohne KI, aber wird mit KI noch schwieriger. Mhm. Es gab zum Beginn vom Ukraine-Krieg durchaus Versuche, da so Desinformationen ins Netz zu stellen, wo Leute in Arma 3, also in diesem Militärsimulation, Videos aufgenommen haben und dann gesagt haben, hey, das sind echte Kriegsszenen, die ihr hier sieht. Und natürlich, wenn man da einen fotorealistischen Filter drüber legt, aber ja.
Ja.
Reden wir über was Schönes.
Genau, also Deepfakes, ja, sehe ich guter Kommentar dazu. So, Nerf XL, was damit?
Nerf XL, da haben wir was Schönes. Da ja, haben wir was Schönes, weil Nerf XL ist tatsächlich was, das hat auch echte Anwendungen, Anwendungsfälle neben der Spielegrafik, aber welche, die eigentlich ganz positiv sind. Mhm. Nerfs sind eine Möglichkeit, wie man aus ein paar Fotos 3D-Modelle generieren kann. Also man stellt sich vor, ich weiß nicht, wir können hier zum Beispiel, kriegen wir die mit rein? Genau. Wenn man hier zum Beispiel diesen Blumentopf hat und ich fotografiere den aus verschiedenen Winkeln, dann kann ich diese Fotos nutzen, diesem Nerf geben und das macht daraus dann ein 3D-Objekt von dieser Vase. Mhm. Und die kann ich dann natürlich zum Beispiel in Level setzen, in eine Simulation cool. setzen und so weiter. Das gibt's jetzt schon eine Weile, da haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren schon ab und zu drüber gesprochen. Mhm. Nerf XL treibt das vollkommen auf die Spitze, weil wir da nicht mehr darüber reden, eine Vase in so ein 3D-Objekt zu verwandeln, sondern zum Beispiel Rennstrecken, Kreuzungen, Strände, okay. Städte, also wirklich bis, weiß nicht, mehrere Quadratkilometer große Modelle, die wir dann im Endeffekt in 3D-Modelle verwandeln. Das fängt eben im Kleinsten an, da ist, glaube ich, auch für Videospiele der konkreteste Anwendungsfall, dass man sagt, man nimmt jetzt eine komplette Rennstrecke, weiß ich nicht, den Nürburgring oder so, und macht da viele Fotos von und sagt dann dem Nerf XL, bitte verwandle mir das in eine exakte Kopie von diesen Fotos, die ich hier habe, nur eben als 3D-Objekt.
Wahnsinn.
Und dann hat man plötzlich die komplett realistische Rennstrecke da.
Aha.
Und das ist natürlich sehr, sehr cool.
Ja.
Und was, wo ich auch mir dann echt gedacht habe, ich kann mir das total vorstellen, 2-3 Jahre Videospiele, dass genau das gemacht wird.
Mhm.
Und wir dann eben davon reden, wir haben ja nicht mehr Abbildungen von den Racetracks, sondern wir haben die Racetracks in den Videospielen.
Das ist ja mega krass. Also,
wenn du die Lizenz dafür bekommst.
Ja.
Das könnte das nächste Ding wahrscheinlich sein, ja. So ähnlich wie bei Google Maps, als die damals die ganzen Straßen und Karten und so erstellen wollten. Mhm. Ja, da war ja vor allem Deutschland dann auch ein bisschen schwierig.
Ja, ja.
Ja.
Also ich wäre jetzt noch kurz darauf eingegangen, was man damit noch alles Cooles machen kann.
Gerne.
Weil es da auch echt coole Anwendungsfälle gibt. Es gibt zum Beispiel Tesla, kann man von halten, was man will.
Mhm.
Die nutzen es zum Beispiel, um ihre selbstfahrenden Assistenzen zu trainieren bei ihren Autos, indem die dann Kreuzungen abfotografieren, das umwandeln und dann im Endeffekt die Software, die da bei diesem Autopiloten läuft, einfach wieder und wieder durch diese Kreuzungen durchschicken, die natürlich eine echte Kreuzung ist, die es wirklich so gibt.
Cool.
Das ist zum Beispiel so eine Option.
Ja.
Oder dass man den ganzen Strand und so ein Strandgebiet nachbildet und dann damit simulieren kann, wie Überflutungen auf diesem Strand stattfinden. Mhm. Weil man hat ja ein exaktes 3D-Modell, so einen digitalen Zwilling davon. Und kann dann da zum Beispiel im Katastrophenschutz Vorübungen machen und einfach immer wieder trainieren, was, wenn wir hier einen Damm hinziehen, wie verhält sich das dann und so weiter.
Mhm. Also es ist nicht nur was für die Spielebranche, sondern so generell einfach um Simulationen in verschiedenen Bereichen durchzuführen.
Genau.
Crazy. Okay. Shadowman of the North fragt, wann glaubt ihr, kann eine KI bei der Programmierung Path Tracing in ein bestehendes Spiel implementieren?
9 von 10 Entwicklern können das heute nicht. Bis die KI es kann, dauert es noch ein bisschen. Aber das ist wieder so eine Blackbox-Frage, wie du es vorhin genannt hast. Das ist so weit weg in der Zukunft.
Mhm. Warum?
So viel, zum einen, weil Path Tracing an sich ja erstmal in einer Handvoll Spiele überhaupt erstmal aktiv ist oder entwickelt wurde.
Mhm.
Bis wir das erstmal vollflächig überall drin haben. Die KI braucht ja auch irgendwas, worauf sie lernen kann, sozusagen.
Mhm. Warum ist das nur in einer Handvoll Spielen drin? Was ist da die Herausforderung bei Path Tracing?
Das ist so eine wahnsinnig große Rechenoperation dahinter. Da müssten wir jetzt ein bisschen tiefer in GPU-Hardware absteigen und was da eigentlich tatsächlich passiert. Effektiv ist es einfach nur eine riesige Ansammlung von Matrizen, die miteinander addiert, multipliziert werden. Mehr als du dir vorstellen kannst.
Mhm.
Und das kostet seine Rechenleistung wie sonst was.
Mhm.
Und deshalb ist Path Tracing auch Teil von DLSS 3.5 mit Reconstruction geworden? Oder von 3 allgemein?
Müsste 3, also Ray Reconstruction war
3.5 und Path Tracing war, glaube ich, 3 regulär. weil es die Grafikkarten einfach nur ab der RTX 40, 70, 80, 90 erst so richtig hinbekommen, das überhaupt alles durchzurechnen. Wir sind noch nicht mal so weit, dass unsere normalen Grafik, also die Mittelklasse durchschnittlichen Grafikkarten mit Path Tracing hinterherkommen, bis da eine KI hinterherkommt und weiß, was sie da tun muss und wie sie das überhaupt richtig in Anführungszeichen implementieren soll. Und dann sind wir bei RTX 30.000.
Okay. Spannend, weil ich hätte jetzt noch, ich wäre auf eine ähnliche Frage eingegangen, aber nicht Path Tracing, sondern Ray Tracing. Wo ist da aktuell der Stand?
Ja, bei KI-Ray Tracing haben wir jetzt gelernt, KI-Path Tracing sind wir noch nicht. Heißt aber nicht, dass sich bei Ray Tracing jetzt in den letzten Monaten nicht auch was getan hätte. Hat es nämlich. Bevor wir da tiefer reinsteigen, müssen wir einmal kurz die Grundlagen klären, warum wir da überhaupt noch über so Entwicklungen reden, wie wir es jetzt gleich tun. Also beim Raytracing simulieren wir im Endeffekt Lichtstrahlen. Wir haben ein Objekt und wollen herausfinden, hey, wie verhalten sich denn alle möglichen Lichtstrahlen, die auf dieses Objekt drauftreffen? Wie sieht denn das Licht dann da eigentlich genau aus? Das Problem ist nur, wir müssen das in Echtzeit machen. Also wir haben jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, nimm diese eine Szene hier, wie jetzt bei einem Video oder vielleicht sogar nur bei einem Bild und genehmigt dir mal 10 Minuten, 15 Minuten, um das durchzurechnen. Nee, wir wollen 60, 120, 240 FPS haben und in denen muss das bitte auch geschafft werden. Das heißt, wir können nur so viele Rays, also Lichtstrahlen, tatsächlich auch ausschicken. Und wenn man jetzt nur auf Raytracing setzt, dann sieht das eher bescheiden aus. Wir haben gleich auch noch, wenn wir über das, was sich da verändert hat, haben wir ein paar Bilder dazu. Man muss heutzutage einerseits eigentlich immer noch neben dem Raytracing auch andere klassische Renderoptionen nutzen und man braucht einen sogenannten Denoiser. Das ist dann im Endeffekt ein Algorithmus, der läuft über dieses Raytracing-Bild drüber und versucht da dieses ganze Rauschen, das man noch drin hat, weil man eben nicht unendlich viele Lichtstrahlen verwenden kann, rauszufiltern.
Ja.
Und das ist genau der Punkt, wo sich jetzt einiges getan hat. Das, was Yusuf gerade schon erwähnt hat, DLSS 3.5, der letzte große Schritt, den wir bei DLSS gemacht haben, der hat eben Ray Reconstruction gebracht. Das war eine Möglichkeit, wie man diesen Denoiser ein bisschen entlasten kann, weil da im Endeffekt, da wird zur Berechnung von diesem ganzen Raytracing-Bild nicht mehr nur das Bild genommen, sondern da wird der Software direkt auch das ganze Level mitgegeben. Aha. Also das kriegt im Endeffekt den Aufbau vom Spiel, kriegt das von der Engine mit übermittelt und kann dann aus diesem Modell von der Engine und dem Bild, das ausgegeben wird, deutlich leichter ein schönes Raytracing-Bild rausholen. Was wir dann noch hatten, was sich jetzt dieses Jahr viel getan hat, Area Restir heißt das. Restir ist so ein Algorithmus, der zum Denoising eingesetzt wird. Also um dieses Bild, das man hat, hier sehen wir es zum Beispiel, das sieht super grisselig aus. Und wenn man da sowas wie jetzt Area Restir drüber packt, dann sieht es deutlich schöner aus als bisher, wenn man zum Beispiel normales Restir nur verwendet hat. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich da nicht so ganz verrenne. Es ist ein technisches Thema, es ist tief drin. Ich hoffe, ich habe nicht alle verloren. Nee. Und einmal noch ein Shoutout an die Person, von der diese ganzen Videos stammen. Das ist ein YouTuber namens 2-Minute-Papers. Mhm. Den kann ich allen nur ins Herzen legen, die sich für diese ganzen Videografiken, Videospielgrafiken, KI und so interessieren, weil der das wirklich gut zusammenfasst. Wenn wir das Video einmal vielleicht noch von vorne abspielen können, da sieht man es ganz gut. Muss ich gucken, ob ich es finde. Da ist ein Video, vielleicht sehen wir es gleich nochmal, vielleicht kommen wir nochmal drauf. Ein Video von einem Schafskopf, der einmal mit normalem Restir und einmal mit Area Restir gemacht wird. Und die Unterschiede da, die sind Da ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Das heißt, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass das Technologien sind, die mit DLSS 4 dann auch so ihren Weg in Nvidia-Grafikkarten finden, weil dadurch einfach Raytracing nochmal ein gutes Stück schöner aussieht, als wir es aktuell noch den Fall haben.
Kann die Regie noch einmal den Schafskopf bitte raussuchen?
Das ist ein Satz.
Ein Satz, den ich das so noch nie gesagt habe.
Kannst du mal den Schafskopf?
Da ist der Schafskopf. Genau, das ist im Endeffekt mit dem, was man so ab 2021 mit Restore eben machen konnte. Ach. Und das, was wir rechts sehen, ist jetzt das Neue, was ich dieses Jahr getan habe. Mhm. Und da sieht man natürlich schon einen großen Unterschied. Wie gesagt, das sieht hier eher nach einer mittelschweren Katastrophe aus, aber es liegt daran, dass hier wirklich nur Raytracing in Echtzeit zum Einsatz kommt, also keine anderen Render-Methoden. Mhm. Bei Videospielen ist das natürlich so ein Blend aus verschiedenen.
Da wird dann viel zusammengeschmissen, ne, damit das dann gut aussieht.
Genau.
Ja. Krass. Ja, aber man sieht auf jeden Fall einen Unterschied, würde ich mal sagen.
Schon, ne?
Ja, auf jeden Fall. Danke für den Schafskopf. Hat mir viel gegeben. Hier kommt eine Frage gerade rein. Mhm. Ich habe das Gefühl, die meisten Techniken, die gerade besprochen werden, kommen von Nvidia oder sind am ehesten mit Nvidia-Treibern umzusetzen. Droht uns ein Nvidia-Monopol, weil AMD, was KI angeht, weit hinterher ist?
Haben wir das nicht schon?
Ich wollte gerade sagen, es droht uns kein. Wir sind in einem.
Also, was ist, ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube so 90% der Grafikkarten sind von Nvidia. Kommt das hin?
Ja. Würde ich jetzt.
Kommt hin.
Also vom Gefühl her würde ich das jetzt so unterschreiben.
Eben.
Ja.
Wobei es auf AMDs KI-Seite aber bislang halt auch noch nichts so wirklich gibt. Jetzt fangen sie mit FSR 4 erstmal überhaupt an, in das KI-Upscaling einzusteigen. Mhm. Dann schauen wir mal, was danach kommen könnte. Das ist jetzt aber auch eine sehr auf PC zugeschnittene Einschätzung, ne? Weil deine Xbox läuft auf dem AMD-Chip, deine PlayStation läuft auf dem AMD-Chip, dein
Switch nicht?
Switch läuft Nvidia Tegra von 2000, schlag mich tot, alt. Dein Steam Deck läuft auf einer Custom APU auf Basis von AMD. Was gibt's noch? Die ganzen ein guter Teil der Gaming-Handhelds ist halt auch alles AMD-basiert und profitiert dann natürlich auch am Ende des Tages von FSR 3 oder FSR 4 dann. Da muss man denn schon lassen, da haben eher die Noten sozusagen das Monopol als Nvidia. Solange wir uns auf PC beschränken, ja, Nvidia Monopol ist da. Mhm. Mal schauen, was in den nächsten Jahren kommt.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf Raytracing kurz zu sprechen kommen, weil wir sind ja jetzt sehr technisch tief reingegangen. Danke, dass du uns das mitgebracht hast, um das irgendwie zu verdeutlichen. Aber auf was können wir uns denn bei Raytracing konkret freuen? Was kommt denn bei uns dann an?
Ja, wir haben tatsächlich nächstes Jahr so ein paar Grafikzuckerl. Ich habe es vorhin zum Beispiel auch schon ein paar Spiele im Chat gesehen. Mhm. Da war jetzt zum Beispiel dabei Crimson Desert zum Beispiel, sehr schönes Spiel. Ich hätte eigentlich euch auch gerne neues Material zu Marvel 1943 gezeigt. Mhm. Das war im Sommer so ein Spiel, wo wir viel drüber geredet haben, weil das sehr, sehr, sehr schick aussah und da viele grafische Sachen dabei waren. Da gibt es leider nichts Neues bisher zu, deswegen hat das nicht funktioniert. Dafür, was ich noch dabei habe, was nächstes Jahr erscheinen soll, ist Black State. Das ist das Spiel, das hier dabei ist. Und das macht zumindest grafisch sehr vieles richtig. Hm. Und zum Beispiel, wenn man hier jetzt bei diesem Weg da unten auf die Pfützen achtet, wie sich da das Schiff drin spiegelt, das ist schon sehr, sehr schick. Und das ist eben genau das, was, denke ich, aktuell State of the Art in Richtung Raytracing ist. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Meine persönliche Meinung, es wirkt noch ein bisschen eher wie so eine Tech-Demo, also es geht vor allem darum, die schöne Grafik zu zeigen.
Ja, ja.
Spielerisch weiß ich nicht. Auch die anderen Szenen, die man da jetzt sieht, da sind noch ein paar Sachen dabei, die wirklich grafisch sehr, sehr beeindruckend sind. Da gibt es zum Beispiel Explosionen in dem Spiel oder da gibt es glänzende Oberflächen von Spiegeln, von Glas, das kaputt geht. Das sieht alles wunderschön aus. Aber ja, ob es spielerisch auch so ein Highlight wird, da bleibe ich mal noch kritisch. Mm. Zumindest grafisch zeigt es, was möglich ist.
Das hat der Day Before auch.
Das sah Day Before.
Das sah auch nach einem tollen Spiel aus in der Alpha und was weiß ich. Und dann war es ein Asset-Flip.
Ja, das so viel möchte ich jetzt Black State nicht unterstellen.
Ja, ich unterstelle auch nichts. Ich warne nur an mahnenden Beispielen, vielleicht noch nicht anhand von einer technischen Alpha abzugehen.
Ich nehme die Spieler-Highlights mal als Stichwort. Was sind denn so eure Spieler-Highlights mit Unreal Engine 5?
Boah. Das Let. Ich müsste überlegen, was das letzte Spiel war, was ich wirklich dauerhaft gespielt habe mit UE5. Lass es Black Myth Wukong gewesen sein, auch wenn es nur ein paar wenige Stunden waren. Mhm. Weil Zeit ist begrenzt.
Boah, ich bin in letzter Zeit so wenig zum Spielen gekommen.
So ein Stream-Event.
Ja, wollte so ein Streaming-Event vorbereitet werden. Kannst dir gerade tatsächlich gar nicht sagen.
Ich brauche gerade echt eine Liste mit UE5-Spielen vor mir, um dir sagen zu können, ah ja doch, das habe ich die letzten 6 Monate mal gesehen.
Ich kann die Regie da was raussuchen. In der Zwischenzeit beantworten wir eine Frage. Alphabet ist aber auch groß in der KI. Könnte das nicht auch Auswirkungen für die KI am PC haben? Bezieht sich das jetzt wahrscheinlich weniger auf Spieleentwicklung, würde ich jetzt mal behaupten, Alphabet. Mhm. Ich habe die Frage nicht zu Ende gelesen, es tut mir leid. ich habe nur KI und Auswirkungen gelesen.
Und GameStar.
Und GameStar, ja, genau.
Aber also wir können sie natürlich trotzdem kurz beantworten. Na klar. Ich glaube, wenn wir jetzt rein über Videospiele sprechen, dass da Alphabet gerade nicht die große Rolle spielt. Und ich sehe jetzt auch nicht irgendwie, dass sich abzeichnet, dass sich das groß ändern würde. Abseits davon natürlich ist Alphabet da einer der großen Player, was
klar
KI-Entwicklung allgemein sowohl am PC als auch abseits davon angeht. Sowohl was Anwendungen wirklich betrifft, also konkret das, was man nutzen kann. Wir hatten zum Beispiel ja in dem Smartphone-Slot, da warst du glaube ich auch mit drin, ne, mit Circle-to-Search und so weiter, den ganzen Funktionen, die man auf dem Smartphone hat. Oder eben am PC mit KI-Assistenz, Chatbots und so weiter. Gleichzeitig aber auch in der Forschung, ne, mit Google heißt es noch DeepMind. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie es nicht inzwischen umbenannt haben. Sie haben irgendwann die Teams zusammengelegt.
Ja, irgendwas habe ich da auch mitbekommen. Aber ich bin eben
auch großer Player in der Forschung bei Google. Deswegen auf jeden Fall.
Mhm. Was haltet ihr denn so von, so oder wie realistisch schätzt ihr es ein, dass wir dynamische, erzeugte 3D-Welten irgendwann zu sehen bekommen? Also gibt es da schon irgendwelche Technologien, die da so auf den Weg ebnen dafür?
Ja, aber nicht in der Art, dass man auf einen Knopf klickt und fertig. Mhm. Das ist nicht der Fall, aber es gibt zum Beispiel aktuell schon in der Unreal Engine 5 Möglichkeiten, dass man eben sagt, hey, generiere mir hier jetzt bitte mal was Komplettes. Mhm. Wir hatten zum Beispiel in der Demo, ich glaube zum Release von Unreal Engine 5.2 die Möglichkeit, dass man so eine Dschungelszene hatte. Und dann hieß es, hey, du kannst dir hier im Endeffekt so einen Tempel da irgendwie mit reinsetzen lassen in diese Dschungelszene. Das ist dann nichts, was einfach so im fertigen Spiel landet. Aber das ist natürlich gerade eben, wenn man sagt, man möchte Prototypen, man möchte schauen, wie sehen denn so Sachen aus. Gib mir mal bitte 40 verschiedene Dschungeltempel-Vorschläge. Mhm. Genau dafür wird das, denke ich, schon aktiv eingesetzt, eben weil es die Engine liefert. Mhm. Aber dann eher, um die Ressourcen zu sparen im... Man setzt da irgendjemanden hin, der das alles entwerfen muss. Mhm. Und eher um ein, lass uns einfach mal ganz viel an eine Wand schmeißen und schauen, was kleben bleibt. Und dann setzen wir uns hin und setzen es tatsächlich nochmal um.
Okay, ist also eher was auch Unterstützendes irgendwie, anstatt dass man sagt, hier, ihr habt das jetzt und das wird jetzt einfach so erzeugt, ohne dass wir da großartig was machen.
Das ist jetzt so. Ja.
Bitte?
Das ist jetzt so, wir lassen es
Ja, genau,
bleibt.
So, hier, danke. Viel Spaß damit. Alana, du hast mir im Vorhinein auch noch ein Wort hier reingeworfen, und zwar Gaussian Splatting.
Ah,
was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ich habe das einfach mal so mitgenommen und dachte mir so, naja, Alana wird mir das schon erklären.
Okay, ich habe, glaube ich, schon mal versucht, in einem Talk zu erklären und bin einigermaßen daran gescheitert, es locker rüberzubringen. Mhm. Aber Gaussian Splatting ist auch eine Möglichkeit, wie man Inhalte eben aus der Realität in 3D-Modelle umwandelt. Nur dass man dabei nicht, wie man es aktuell kennt, eben Dreiecke verwendet. Mhm. Wie war der Fachbegriff?
Es ist spät. Dreiecke
in Videospielen. Polygone. Dass man keine Polygone verwendet, sondern sogenannte gaussische Tupfer. Das ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung am besten dafür.
Okay.
Vielleicht kennt man diese Gauss-Kurve, diese gaussische Normalverteilung.
Weißt du, was ich kenne? Ich kenne die gaussische Unschärfe.
Ja, der Weichzeichen.
Der Weichzeichen, sodass man so eine Art Bokeh-Effekt
der hilft da tatsächlich ganz gut. Der nutzt ja auch im Endeffekt genau diese gaussische Normalverteilung. Mhm. Das kennt man vielleicht aus der Schule. Wenn sie ist, ja, warum kriegen nicht alle eine 1? die meisten müssen eine 2 und 3 und 4 bekommen und ja. an den Rändern, es gibt ein paar Einsen und ein paar 5 und 6 und das in der Mitte gibt es häufiger. Mhm. So ist es ja im Endeffekt auch, das macht sich der gaußsche Weichzeichner zunutze, mhm. indem er im Endeffekt sagt, hey, in der Mitte bin ich stärker und nach außen hin werde ich weniger stark. Mhm. Und ein gaußscher Tupfer macht im Endeffekt genau das in einem dreidimensionalen Raum. Mhm. Also der packt ganz viele Punkte, packt er in die Mitte und weniger an den Rand. Mhm. Und damit kriegt man dann im Endeffekt so ein Objekt. Und wenn man davon genug übereinander lagert, da passiert dann ein bisschen KI-Magie und mhm. so weiter, dann kriegt man ein Bild, das realistischer aussieht, als wenn man ein Polygon verwendet.
Okay, Gaussian Splatting, alles klar. KI-Magie, finde ich ja. ein gutes Wort.
Damit lässt sich die ganze Stunde zusammenfassen. Was ja, passiert da eigentlich? KI-Magie.
KI-Magie. Wir haben eine Frage reinbekommen. Was gibt es denn an Konkurrenz zur Unreal Engine aktuell? Um nochmal zu dem Thema von vorhin zurückzukommen. Unreal Engine, wisst ihr da irgendwas?
Eigentlich sollte die Konkurrenz Unity sein. Aber Unity hat die letzten 12 Monate beschlossen, Geschäftspraktiken anzuwenden, die bei Entwicklern nicht so gut angekommen sind. Das ist jetzt nochmal ein bisschen längeres Thema, wo es dann darum ging, ab einer bestimmten Anzahl an Installationen musst du nochmal irgendeine Gebühr bezahlen, irgendwie sowas war es. Mhm. Deshalb ist gerade, so wie ich das sehe und verstehe, Unity zwar auf technischer Ebene eine Konkurrenz, aber hat viel an Vertrauen eingebüßt. Ansonsten engine-seitig die eine Engine für alle, wo jeder Entwickler hingehen kann und sagen kann, die hätte ich gern, gibt es außerhalb Unreal eigentlich nicht mehr so, weil sowas ja. wie Bethesda hat sein eigenes Ding mit der Creation Engine. EA hat Frostbite Engine. Sega mag mich nicht, hat aber glaube ich auch, zumindest Atlas hat mit seinen JRPGs mittlerweile eine eigene Engine.
CD Projekt Red Engine. Also diese ganzen Inhouse-Engines, wo ja. die Entwicklerstudios ihre eigenen Lösungen haben. Mhm. Dann gibt es natürlich, wenn man jetzt in den Indie-Bereich geht, da hat man dann auch nochmal so kleinere Lösungen.
RPG-Maker.
Ey, zum Beispiel, aber ja.
Hier schreibt einer, Blackspace-Engine ja. wäre eine zum Beispiel, eine Konkurrenz. Was ist Blackspace-Engine?
Ich möchte nochmal 5 Sekunden googeln, um zu wissen, welches Spiel das nochmal war, aber es klingelt was.
Kannst gerne hier reinschreiben, Shadow Man of the North.
Das wäre fantastisch, dann lernen wir auch noch was.
Ja, dann lernen wir auch noch was. Wir lernen mit euch, Chat. Ich muss noch mal ganz kurz die Regie anfunken. Wie lange haben wir noch? Alles klar. Mhm. Okay.
Können wir auch noch über Unreal Engine 5.5 zum Beispiel reden?
Kannst du gerne kurz anreißen? Wir haben noch eine Minute ungefähr.
Dann mache ich es super fix. Dann vielleicht finden wir auch noch das Video dazu, weil das wirklich schick ist, das anzuschauen. Es ist vor 3 Wochen ist die nächste Version der Unreal Engine rausgekommen, nämlich die Version 5.5. Und die hat ein großes Highlight gehabt und das sind Megalights. Das ist im Endeffekt jetzt eine neue Lösung, die sie da mitliefern, die Spiele umsetzen können, wenn sie möchten. Wo sie wahnsinnig viele Lichter in eine Szene packen können, mhm. die dann alle ihre eigenen Schatten bekommen. Die Schatten, es können dann auch Soft Shadows, also so weichere Schatten sein. Und das ist wirklich absolutes Zuckerl, diese Demo, die sie da hochgeladen haben, das anzuschauen. Man muss da jetzt mal kurz warten, bis da gleich die Lichter angehen in dieser Szene. Also sie haben da diesen Bazar gebaut. Mhm. Und jetzt gerade ist im Endeffekt noch, ist das alles noch vergleichsweise überschaubar, aber wenn da dann gleich die Szene dunkel wird, die Lichter angehen, es wird jetzt da vorne gleich, man sieht es da hinten schon leicht leuchten, ja. in diesen Durchgang reingehen und das ist so hübsch.
Was? Wow, also ja, das sieht sehr beeindruckend aus.
Da sieht man, wenn man da nach eben auf die Treppe schaut, wie diese Schatten dann sich an das Licht anpassen.
Ja, ja, ja.
Das ist wirklich sehr, sehr cool. Jetzt müssen wir dann gucken, wie viel Zeit wir dann tatsächlich noch haben. Es wird da gleich noch in so einen größeren Markt reinkommen, so einen Robotermarkt, wo Roboter irgendwie Sachen verkaufen. Und wenn da dann die Neonlichter und die Verkaufsschilder angehen und so, das ist richtig hübsch. Und da sind jetzt tatsächlich die Schatten noch gar nicht dabei. Also sie legen da dann noch eine Schippe drauf, packen die Lichter drauf. Das ist was, da kann man sich, glaube ich, dann tatsächlich schon zeitnah darauf einstellen, dass da Spiele kommen, die das umsetzen könnten, weil es eben jetzt wirklich schon seit 3 Wochen als experimentelles Feature in der Unreal Engine mit dabei ist.
Wahnsinnig schön. Vielen, vielen Dank für eure Expertise. Also Alana, du hast hier ein absolutes Feuerwerk mitgebracht an Spielegrafiken, die wir hoffentlich in Zukunft dann sehen werden. Vielleicht ein bisschen weniger KI, weil ich habe so ein mulmiges Gefühl irgendwie dabei. Aber erstmal klingt das alles ziemlich, ziemlich vielversprechend. Also Dankeschön, dass ihr da wart.